Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz. Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Open Web Podcast. Diesmal sind wir nur zu zweit. Der Sebastian ist gerade noch beim Radio, habe ich gehört. Oder Matthias, wo ist er genau?
Der ist bei dieser Trackback-Radiosendung von Spreeblick auf Radio Fritz. Und danach ist er noch auf diesem Open Web Stammtisch.
Genau, das Open Web Meetup ist heute auch. Da soll er dann nächste Woche mal von berichten. Ja, also nur wir zwei, Matthias Pfefferle, zu finden auf notizblog.org und meine Wenigkeit, Christian Scholz, zu finden auf mrtopf.de/blog. Ja, das Thema dieses Podcasts ist OAuth diesmal. Und ich glaube, Deutsche nennen das eher OAuth, das kann ich schon wieder nicht aussprechen. Und zwar wird das, glaube ich, sogar jetzt genau ein Jahr alt oder ist schon geworden. Ich weiß nicht genau, aber das erste Mal davon gehört habe ich auf jeden Fall auf der Web2 Expo oder dem Barcamp vor der Web2 Expo in Berlin. Und das war auch, glaube ich, so November letzten Jahres. Und da hat David Recorden das zum Beispiel vorgestellt, was das ist. Und da wollen wir jetzt drauf eingehen in dieser Folge, was es genau ist und wieso das gut ist. Dann wollen wir natürlich mit Nachrichten beginnen. Allerdings muss ich sagen, hat sich, glaube ich, nicht so viel getan. Aber du hattest, glaube ich, zumindest einen Punkt noch, der, denke ich, erwähnenswert ist.
Ja, der auch noch so einigermaßen in die Richtung OAuth geht, ist die Open Web Foundation hat
Social, in letzter Zeit...
Die Open Social Foundation hat ihre Community Representatives gesucht und hat jetzt auch zwei gewählt. Und das ist zum einen Jay Parrick von Ning und zum anderen Joseph Smar von Plaxo. Von dem ersten weiß ich eher wenig. Beim zweiten, es ist der Macher von dem Portable Contacts, die ja auch als Authentifizierungs- oder als Autorisierungsmechanismus das OAuth nehmen. Deswegen ist das einigermaßen passend, denke ich.
Genau, also das Ganze findet, also Open Social selbst findet man unter opensocial.org. Hier sehe ich jetzt noch nicht irgendwie eine News zumindest auf der Seite. Da kann man vielleicht nochmal was dran machen. Auf jeden Fall unter opensocial.org findet ihr natürlich den eigentlichen Standard und dort gibt es auch einen Link zur Foundation. Da wird wahrscheinlich auch das Board irgendwo dann stehen. Hier sind erst die Nominations, also ist wahrscheinlich noch nicht aktualisiert. Ja, und mehr ist, glaube ich, auch irgendwie nicht passiert. Also mich jetzt nichts mehr, was man irgendwie wirklich hier benennen könnte. Von daher kommen wir ja direkt zum Thema, nämlich OAuth. Und da ist natürlich die Frage, was ist OAuth? Ich weiß nicht, wie viele Leute da eigentlich schon von gehört haben. Ist, glaube ich, nicht so bekannt wie OpenID, weil es natürlich auch neuer ist und OpenID schon ein bisschen länger existiert. Aber es kommt so aus derselben Ecke und ergänzt OpenID hier und da ein bisschen. Und zwar der Unterschied ist im Prinzip, dass OpenID mehr für die Authentifizierung zuständig ist und OAuth mehr für die Autorisierung. Ist vielleicht nicht so immer ganz klar, was diese beiden Begriffe bedeuten, aber es ist eigentlich relativ einfach. Authentifizierung, das ist im Prinzip jemanden zu identifizieren und zwar meistens durch eine irgendetwas, was die Stelle, die ihn authentifizieren will, weiß, dass nur er haben kann, zum Beispiel ein Passwort, weil sie vorher dieses Passwort rausgegeben hat. Oder irgendein Fingerabdruck kann es natürlich auch sein, der wurde natürlich nicht rausgegeben, was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas wird genommen und dadurch eine Person identifiziert und klargestellt, dass es wirklich die Person ist, die sie zu sein vorgibt. Autorisierung nun geht ein bisschen weiter. Da geht es darum, Rechte oder Rollen oder was auch immer an eben diese identifizierte Person dranzuhängen. Das heißt, Normalerweise ist das eigentlich mehr eins, weil in Web-Applikationen, wenn man sich anmeldet, dann steht in der gleichen Datenbank, wo der Benutzer drin steht, wahrscheinlich auch noch, was der alles darf, also ob der ein Administrator ist oder was auch immer. Aber wenn ich natürlich jetzt so eine Autorisierung weitergeben will, wenn ich andere Services erlauben will, darauf zuzugreifen, dann muss man sich da getrennt drum kümmern. Die Frage ist natürlich, was die Probleme eigentlich sind. Und da hattest du ein paar Beispiele für uns, Matthias.
Also wir hatten ja schon mal Probleme, also es sind prinzipiell die gleichen Probleme, die man eben bei OpenID auch hat. Benutzernamen und Passwörter anzugeben. Wir haben bei OpenID von dem Problem Phishing geredet, also dass sich irgendjemand dazwischen hängt, der Benutzername und Passwort ausspioniert. Und bei anderen Services gehen wir ganz offen mit Benutzernamen und Passwort um und geben praktisch dem anderen Dienst freiwillig unsere Zugangsdaten, wie zum Beispiel bei lade deine Freunde ein, gib hier einfach deinen Gmail-Account ein, Benutzername, Passwort. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker, ne? Ja, genau. Also ist eigentlich bei allen gängigen Systemen, bei Gmail, bei Yahoo Mail, bei Hotmail und sowas, einfach Benutzername, Passwort angeben. Wir holen dann die E-Mail-Adressen und verschicken es an alle.
Das oder ist in sie, den meisten Fällen. Oder sie Fällen, gleichen die E-Mail-Adressen ab, das ist, glaube ich, so mehr der Akt dabei, das, dass man guckt, also wer hat sich ja mit der E-Mail.
Genau. Das ist meistens wahrscheinlich sogar unbedenklich, aber ich finde, es ist irgendwo ein Widerspruch, wenn wir über böses Phishing reden und ja, gucken, dass sich niemand dazwischen schaltet und auf der anderen Seite unsere ganzen Zugangsdaten freiwillig irgendwelchen Communities geben, die wir teilweise wahrscheinlich noch nicht mal wirklich kennen.
Ja, man weiß ja im Prinzip nie, wer dahinter steckt. Also ich meine, vor allem, wenn ich mein Google-Passwort rausgebe, da hängt ja nicht nur mein Adressbuch dran, worauf sie ja eigentlich Zugriff haben wollen, sondern vielleicht auch noch AdSense oder was auch immer. Also da kann auch Geld im Prinzip nachher noch hinterstecken und da sollte man natürlich man nicht einfach sein Passwort irgendwem geben. Eigentlich sollte man es niemandem geben, deswegen haben wir ja dieses Problem.
Genau. Und eben um diesen Schritt zu vermeiden, um eben nicht mehr mit Benutzernamen und Passwörtern hantieren zu müssen, gibt es jetzt das OAuth oder OAuth, das praktisch mir Zugriff auf eine externe Quelle gibt, wie der Christian vorhin gesagt hat, eben mich autorisiert, meine Daten aus anderen Quellen zu holen und das völlig ohne meine Passwörter anzugeben.
Das ist im Prinzip eine Dreieckslösung. Also wir haben zwei Webservices und der eine Webservice will von dem anderen irgendwas haben oder auf irgendeinen Service zugreifen und der Benutzer, der dritte Teil dieser Gleichung oder ist es dann nicht, aber egal. Der dritte Teil, der muss es dann eben noch freigeben, dass wirklich der eine Webservice auf den anderen zugreifen darf.
Genau, also vom groben Ablauf, wie das Ganze funktioniert, ist es eben so, dass zuerst reden wir einfach mal von zwei fiktiven, also von zwei Plattformen. Nehmen wir jetzt an, ich will in Facebook meine Flickr-Bilder mit rübernehmen. Das heißt, Facebook stellt bei Flickr, fragt bei Flickr mal an und sagt, hier, der Herr Pfefferle möchte jetzt gerne demnächst seine Bilder holen. Dann sagt Flickr, okay, schickt den Herrn Pfefferle mal zu mir, er soll hier sagen, dass er auch wirklich der Herr Pfefferle ist. Und im letzten Schritt gibt dann eben Facebook, nachdem ich eben gesagt habe, ich bin's, gibt Flickr Facebook die Autorisierung hier, du kannst die Bilder von mir holen.
Genau, und Flickr hatte ja auch schon vorher mal eine Lösung. Ich glaube, jeder, der mal den Flickr-Uploader, irgendeinen Service rund um Flickr genutzt hat, der auf irgendwelche Daten zugreifen will auf dem eigenen Account, der kennt das sicherlich. Da wird man eben zu Flickr geleitet, wenn man sagt, ich möchte dem das erlauben. Und da wird dann nochmal nachgefragt, hier Service XYZ will folgende Dinge tun, Fotos löschen, Fotos hochladen und ähnliches. Willst du das erlauben? Und dann sagt man meistens dann natürlich ja, weil man das weiß, woher das kommt. Und ab da darf dann der Service, ohne das Passwort eben zu wissen, auf diese Dienste zugreifen. Und das kann man vor allem jederzeit auch wieder rückgängig machen, wenn man jetzt denkt, der Dienst ist doch nicht so toll, dann kann man diese Berechtigung auch wieder löschen.
Also vom Prinzip her ist der Ablauf ähnlich wie bei, auch bei der OpenID-Anmeldung. Das heißt, die einzige Stelle, an denen ich meinen Benutzernamen und mein Passwort eventuell angeben muss, ist bei der entsprechenden Community. Also wenn ich von Flickr Bilder haben will, gebe ich meine Zugangsdaten von Flickr nicht bei Facebook an, sondern werde zu Flickr geleitet, gebe sie dort an, bestätige dort und Flickr sagt dann Facebook, okay, jetzt kannst du die Bilder holen. Das ist eben der zentrale Punkt.
Genau. Und was Neues, muss man sagen, ist es ja eigentlich auch nicht. Wie gesagt, Flickr habe ich schon erwähnt, aber im Prinzip hatte jeder der größeren Anbieter also schon so eine Lösung. Also Yahoo hatte BBAuth, das steht, glaube ich, für Browser-to-Browser-Autorisierung. Und dann gibt es noch von Google AuthSub. Und die Idee war dann im Prinzip nachher, oder das Problem ist natürlich dann, wenn jeder wieder seine eigene Lösung hat, dann ist es schwierig, Applikationen dafür zu bauen. Wenn ich jetzt irgendwelche Services benutzen will bei Google, muss ich was anderes tun, als wenn ich Services bei Yahoo oder bei Flickr benutzen will. Und da gab es dann eine Diskussion, was man denn jetzt nimmt, ob man sich nicht auf einen davon einigen kann. Natürlich hat jede Firma da gesagt, klar, wenn es unserer ist. Das scheint da so ein bisschen kindergartenmäßig auch im Silicon Valley abzugehen. Aber worauf man sich dann zumindest geeinigt hat, ist, dass sich alle zusammengesetzt haben und zusammen dann OAuth entwickelt haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, warum es so langsam mehr und mehr Leute unterstützen, weil sie nämlich alle Teil dieses Projekts waren. Das heißt, es hat nicht einer vorgegeben, hier ist OAuth, benutzt das mal alles toll, sondern es haben wirklich alle mit dem Boot gesessen und haben dann diese Lösung entwickelt und auch vielleicht aus ihren Lösungen gelernt, was man besser machen kann, so dass es ein einigermaßen guter Standard geworden ist.
Jetzt auch mal für die, die OAuth nicht so sehr kennen, also es ist mittlerweile die zentrale Autorisierungslösung von Google. Also Google hat alle seine APIs mit OAuth gesichert. Diese Yahoo Open Strategy wird komplett mit OAuth funktionieren. Das heißt, es sind schon wirklich namhafte Firmen dahinter, die das Ganze auch einsetzen.
Genau, und MySpace auch. MySpace mit ihrer Data Availability Lösung, das waren ja all diese damals so, glaube Anfang des Jahres, wo das alles so rausposaunt worden ist, was sie jetzt alles Tolles in Richtung Portable Web oder Open Web tun wollen, diese Firmen. Da war eben auch Data Availability dabei und die haben eigentlich direkt auf, ich glaube, waren eine der ersten, die auf OAuth gesetzt haben und das auch unterstützen. Ja, und wie gesagt, Yahoo und Google und so sind jetzt auch dabei. Von daher denke ich, hat das eine recht gute Abdeckung. Und das Gute für einen Programmierer ist natürlich, dass er eben nur noch eine Sache programmieren muss, wobei es dafür jetzt auch natürlich viele Libraries gibt, die einem da helfen. Aber dass man eben nicht mehr für jeden Service eine eigene Lösung schaffen muss. Was hast du denn noch für Anwendungsfälle eigentlich? Ich meine, Adressbuchabgleich, ich glaube, das ist so ein Klassiker. Das zu tun, dass man von Google dann eben nur noch die Adressen einliest und nicht mehr alles andere drauf Zugriff hat.
Also eine andere Sache ist, wir hatten ja bei OpenID kam ja die Frage, wie es denn aussieht mit Nicht-Web-Anwendungen, ob das auch funktioniert mit OpenID, wo wir eben kurz angesprochen haben, dass das eben eher der Anwendungsfall für OAuth ist. Und es ist eben in der Tat einfacher, Desktop-Applikationen oder es funktioniert zum Beispiel oder soll demnächst zum Beispiel auch über Jabber funktionieren, dass ich eben diese Tokens, wozu der Christian nachher noch ein bisschen mehr erzählen wird, auch mit Nicht-Web-Anwendungen austauschen kann. Das ist auch noch ein großer Anwendungsfall. Also zum Beispiel die Pwns iPhone-Applikation autorisiert sich über OAuth.
Genau, man sollte jetzt eigentlich meinen, dass es mit Twitter dann auch geht, weil die waren auch am Anfang mit dem Boot, also an sich waren die ganzen Microblogging-Services mit an Bord, also Jaiku, Pounce und Twitter, die waren alle mit dabei, aber interessanterweise hat dann, glaube ich, nur Pounce das implementiert, obwohl ich da jetzt auch nicht sicher bin, ob die es wirklich implementiert haben, da habe ich lange nicht mal reingeschaut. Aber ich habe
also Pounce hat es implementiert, also diese iPhone-App funktioniert wirklich über OAuth.
Ach, und stimmt, zwar auch recht. Okay, also auch generell dann implementiert, gut. Genau, also bei Twitter habe ich letztens nochmal nachgefragt, da soll wohl in den nächsten größeren Update dann auch OAuth kommen. Im Moment ist es halt einfach wieder Username und Passwort und jeder, der irgendwie hier irgend so ein Twitter-Tool benutzt, der weiß ja, dass man da seinen Username und Passwort eingeben muss. Das hoffe ich mal, dass sich das bald ändert. Zumindest hat der Alex, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, auf Twitter, hat mir nochmal geantwortet, dass er, dass sie dran arbeiten und im Entwicklerblog von Twitter sollte man eigentlich auch viel dazu finden, meinte er.
Auch ein kurzer Einwurf. Anscheinend überlegt Twitter auch dieses Open Microblogging, wie heißt es genau? Open Microblogging Spezifikation zu implementieren. Finde ich auch sehr spannend. Könnte man vielleicht auch mal noch eine Folge drüber machen.
Genau, das findet man unter openmicroblogging.org.
Genau.
Und da gehören natürlich OAuth und alles auch dazu.
Genau, ist auch ein Bestandteil davon.
Genau. Gibt es denn Fragen aus Ustream? Anscheinend nicht. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass wir, glaube ich, jetzt das ruhig öfter machen können, dass wir das per Ustream live auch direkt streamen, während wir es aufnehmen. Die Frage wäre natürlich, ob wir da eine Zeit finden, die sozusagen immer gleich ist. Wäre schön, wenn man da einen festen Programmpunkt in der Woche hätte, wo man das auch weiß. Auf jeden Fall sind wir live zu finden. Ich habe eine extra Show eingerichtet auf Ustream und die werde ich auch noch verlinken von der Open Web Podcast Homepage, die ihr im Übrigen findet unter openweb-podcast.de. Und bei Ustream, wie gesagt, könnt ihr Fragen hinterlassen, falls ihr in einer Folge etwas nicht versteht. Dann können wir das gleich direkt noch klären, sodass es hoffentlich dann alle verstehen. Diese Folge ist auch ein bisschen zweigeteilt. Wir wollten ja eine OpenID-Folge machen, die ein bisschen technischer ist. Die verschiebt sich jetzt auf nächste Woche, weil wir noch ein bisschen vorbereiten müssen. Und da bei OAuth das jetzt eher ein kleineres Feld ist, wollten wir dann diese Folge ein bisschen zweiteilen. Das heißt, der Einführungsteil, der war dann im Prinzip jetzt gegeben und jetzt wollen wir noch ein bisschen technischer werden. Also wir werden jetzt nicht die Spezifikation durchlesen oder vorlesen, aber ein bisschen auf die Details und auf die Probleme, die vielleicht so ein Programmierer noch haben könnte und die vielleicht der generellen Anwendung im Weg stehen oder es ein bisschen erschweren, die wollen wir schon noch nennen. Und zwar ist erstmal die Frage, wie OAuth generell, sagen wir mal, ein bisschen mehr im Detail funktioniert. Also Matthias hat ja gerade schon gesagt, man wird als Benutzer, sieht man im Prinzip nur, wenn ich sage, autorisiere mich, also wenn ich zum Beispiel, wenn Twitter das unterstützen würde und ich sagen will, Twitter soll meine Tweets abholen oder das Tool soll meine Tweets bei Twitter abholen, dann klicke ich auf den Button, komm bei Twitter aus und dem Twitter sage ich dann, ja, du darfst zugreifen. Und dann komme ich zurück zu meinem eigentlichen, zu meiner eigentlichen Website und die kriegt dann irgendwie raus, wie sie das macht und das würde ich jetzt gerne kurz noch erklären. Und zwar erstmal zur Begriffsklärung. Es gibt im Prinzip drei Parteien, habe ich ja schon erwähnt. Und zwar einmal den Service Provider, der hat Services. Und Matthias, du unterbrichst mich natürlich, wenn ich irgendwas Falsches erzähle hier.
Mach ich.
Super. Und als Beispiel können wir hier eben Google nehmen. Die haben zum Beispiel ein Adressbuch und dann gibt es einen Consumer. Hier können wir vielleicht mal Plaxo nehmen. Und Plaxo hat aber immer noch diese Username-Passwort-Abfrage habe ich gesehen, ne? Bei Google Mails. Was mich wundert.
Das kann sein. Das wäre eigentlich schon ein bisschen peinlich, ja. Weil sie ja selbst jetzt Portable Context Provider sind und sehr viel auf OAuth setzen. Das weiß ich aber nicht auswendig.
Genau, ich hatte aber, glaube ich, letzten Tage noch drauf geguckt. Das kam ja, ich meine, mich erinnern zu können, dass man dafür all die Services noch Username und Passwort eingibt.
Gut, also aber kurz als kleines Beispiel, wer es recht schön macht, ist Doppler. Also Doppler hat ein recht umfangreiches Freundesnetzwerk importieren, ein Freundesnetzwerk importieren Bereich geschaffen und die arbeiten also da, wo es möglich ist, mit den APIs, die die Seiten bereitstellen und das ist eben meistens über OAuth.
Ich habe auch bei Mentor mich heute angemeldet, da ist es zwar jetzt nicht OAuth immer, aber zumindest bei Sites, die irgendeinen ähnlichen Mechanismus unterstützen, wo man vielleicht nur einen Key, also Friendfeed macht das ja, glaube ich, da gibt man irgend so einen Key an, der jetzt nicht das Passwort ist, den muss man dann darüber kopieren. Da wäre natürlich auch schön, wenn eben das auch vereinheitlicht würde, weil, wie gesagt, das macht das Leben für den Programmierer doch einfacher und macht es auch wahrscheinlicher, dass man diesen Dienst dann unterstützt natürlich. Okay, also wie gesagt, wir haben einen Service Provider, in diesem Beispiel nehmen wir mal Google, und einen Consumer nehmen wir jetzt als Beispiel mal Plaxo, obwohl sie es ja anscheinend noch nicht unterstützen. Und der Consumer, der will eben Daten von diesem Service Provider haben, und zwar von einem bestimmten User. Und das ist dann die dritte Partei in diesem Beispiel, der Benutzer, der das also nachher freigeben muss, dass der Consumer auch wirklich auf den Service Provider zugreifen darf. Und bevor überhaupt irgendwas passiert, muss der Consumer sich beim Service Provider anmelden. Das heißt, einmalig muss er einen sogenannten Consumer Key und ein Consumer Secret von dem Service Provider bekommen. Und vor allem das Secret, das soll er wirklich sehr sicher speichern und soll er nicht irgendwo auf die Homepage schreiben, weil das identifiziert ihn nachher gegenüber dem Service Provider. Das heißt, die beiden müssen sich einmalig kontaktieren und kennen. Das ist vielleicht so eine kleine Limitierung des Ganzen, weil man da natürlich nicht einfach irgendeinen Service ansprechen kann, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Weiterhin muss bestimmte Dokumentation übergeben werden, weil in diesem Prozess verschiedene URLs vorkommen, die man vorher als Consumer nicht weiß, weil man die nicht raten kann und weil die nicht standardisiert sind, sondern da muss man vom Service Provider eine Liste bekommen, wo man das alles findet. Und wenn man das alles gemacht hat, dann kann der Consumer seinen Benutzern erlauben, auf diesen Provider zuzugreifen. Und wie das generell funktioniert, ist, zunächst startet der Benutzer ja beim Consumer und sagt, ich möchte einen Service beim Service Provider aufrufen lassen. Und er klickt dann irgendeinen Button. Und was dann passiert, ist, dass der Consumer, und zwar der Server des Consumers, direkt den Server des Service Provider, also nehmen wir an, der Plaxo-Server kontaktiert den Google-Server und fragt nach einem sogenannten Request-Token. Das ist im Prinzip eine Zeichenkette. Und normalerweise schickt dann der Service-Provider einfach diese Zeichenkette an den Consumer. Dann weiß der Service-Provider schon mal, dass der Consumer, weil er sich mit seinem Consumer-Secret identifiziert hat, weiß er, das ist dieser Consumer. Und der wartet dann auf einen Benutzer, der dann dieses Request-Token autorisiert, der also sagt, er darf auf die Service zugreifen. Deswegen als nächstes redirectet dann der Consumer, also Plaxo in diesem Falle, den Benutzer zu Google, zu einer bestimmten URL. Und da haben wir schon zwei URLs im Prinzip hier. Einmal da, wo man das Request-Token abholt, und dann dort, wo der Benutzer sich autorisiert. Er redirectet den also zu dieser Website, zu dieser URL von Google, und dann fragt Google erstmal nach, falls er nicht eingeloggt ist, muss er sich einloggen, und dann fragt Google nach, hier Service sowieso will auf folgende Daten zugreifen, willst du das erlauben? Und Benutzer, nehmen wir mal an, sagt dann ja. Und dann speichert Google erstmal ab, dass zu diesem Request-Token dieser Benutzer gehört und er diese Berechtigung freigegeben hat. Genau, und wenn es unverständlich ist, hier, liebes Ustream-Publikum, dann bitte melden. Und auch Matthias, bitte. Gut, dann schickt der Service-Provider, also Google, den Benutzer zurück zum Consumer. Und der weiß dann, wenn er zurückkommt auf die Website, Bescheid, aha, er hat das hoffentlich getan, hat das autorisiert. Und was er dann eigentlich nur noch macht, ist, er schickt nochmal eine Anfrage an den Service Provider, also den Consumer, und tauscht das Request-Token gegen ein sogenanntes Access-Token um. Und wo ich das jetzt sage, frage ich mich eigentlich auch gerade, wofür das noch notwendig ist. Aber vielleicht hat der Matthias da eine Idee, weil ich habe über die Sicherheitsproblematiken mir da noch nicht so viel Gedanken gemacht, warum welcher Mechanismus.
Das Access-Token ist ja am Schluss notwendig, um wirklich einen oder mehrere Zugriffe zu erlauben.
Mhm. Das ist klar, ja.
Das heißt, das erste Token ist praktisch nur dazu da, um mich zu authentifizieren, um zu sagen, okay, das bin ich, um eben diese Kommunikation, die ich mit dem anderen Server habe, eben immer mir zuordnen zu können. Und der letztendliche Access-Token ist dann eben für ein oder mehrere Transaktionen verantwortlich. Das heißt, ich kann, also es kommt darauf an, wie der entsprechende Server das implementiert, ich kann dann eben über den Access-Token, kann ich die andere Seite ansprechen, also ich kann einen Service von der anderen Seite anfragen, also ich kann meine Tweets holen, ich kann meine Bilder holen und so weiter und so fort.
Ja, das ist klar. Was mich halt nur wundert, ist, das könnte man ja auch schon mit dem Request-Token an sich machen. Das ist ja autorisiert, weiß, wer der User ist und weiß auch, welche Berechtigungen da freigegeben worden sind.
Und das könnte man prinzipiell machen.
Daher nehme ich mal an, hat es noch einen Grund, warum man das umtauscht. Aber im Prinzip, um nur auf den Workflow zurückzukommen, ist es dann eben so, dass wenn der Consumer den Benutzer wieder empfängt und der im Prinzip damit sagt, ich habe das autorisiert, dann schickt er einen Request wieder an den Service Provider mit dem Request Token und bekommt einen Access Token, also eine andere Zeichenkette in dem Fall, zurück. Und mit dieser Zeichenkette kann er dann in zukünftigen Aufrufen des Services, den er eigentlich zum Beispiel das Adressbuch bei Google, das schickt er dann mit und dann wird dieser Request auch noch signiert und dann weiß Google in dem Fall, aha, hier kommt das Access Token und da weiß es ja, wer das freigegeben hat und dergleichen, kann auch die Signatur nachrechnen, ob die stimmt, also ob das nicht auch jemand gefaked hat und gibt dann eben das Adressbuch gegebenenfalls zurück. Und der Benutzer kann natürlich irgendwann auch hingehen und sagen, dieses Access Token, das will ich nicht mehr Plaxo freigeben, also wird das einfach auf Googles Seite gelöscht und dann kann er dort nicht mehr zugreifen. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich rübergekommen. Es steht aber auch noch in der Spezifikation drin, nur dort halt auf ein paar Seiten mit den ganzen Details. Deswegen ist so ein Überblick und vielleicht Englisch. Mal ganz gut. Und Englisch, genau. Vielleicht sollte man eh nochmal so ein paar Sachen irgendwo übersetzt ablegen. Aber wir haben ja ein Wiki hier, da können wir das machen. Hast du heute auch noch was zu tun.
Also wer von unseren Hörern Lust hat, es zu übersetzen, wir nehmen es gerne an.
Genau. Ich meine, das ist natürlich im Detail noch ein bisschen komplexer, also ein bisschen detailreicher, was man mitschicken muss und welche Header wo gesetzt werden und dergleichen mehr. Aber generell ist der Ablauf wirklich der, dass der Consumer ein Request-Token beim Service-Provider abholt, dann den Benutzer dorthin schickt. Der Benutzer autorisiert das Request-Token, indem er sich einloggt und dann Berechtigungen für dieses Request-Token freigibt. Und dann zurück redirected wird zum Consumer und der tauscht dann einfach über eine dritte URL, die hier dokumentiert werden muss, noch dieses Request-Token um in ein Access-Token. Und danach ist der OAuth-Prozess selbst eigentlich beendet und kann sich das Access-Token merken, das Request-Token wegschmeißen und kann dann später eben auf gesicherte Services dann zugreifen. Ja, und da wären wir an sich schon bei einem Problem, nämlich bei eben diesen ganzen URLs, die man kennen muss. Und du implementierst das ja unter anderem, ne?
Ich baue das gerade um, ja, für unsere aktuelle Community. Genau. Darf ich Werbung machen?
Natürlich. Von mir aus.
Communipedia, wo wir eben so eine Art Identity Hub bauen wollen, wo ich gerade dabei bin, eben verschiedene Kontakte, Schnittstellen anzubinden und für die meisten eben auch OAuth brauche.
Genau, ich selbst implementiere da auch ein bisschen rum. Ich habe jetzt noch ein bisschen mit Python rumgespielt und da was implementiert, habe versucht mal die Yahoo und die MySpace-Schnittstellen da anzusprechen, was auch dann funktioniert. Aber wie gesagt, man braucht halt eben immer diese URLs und das ist natürlich ein bisschen nervig, glaube ich. Also du hast wahrscheinlich da mehr Erfahrung, weil du da mehr Sachen ansprechen musst, die an sich dasselbe machen.
Genau, also es gibt eine erste Beta-Version von einer, wie nennt man es, Detection oder Discovery. Auto-Discovery, genau. Also eine automatische Erkennung, wie die andere Seite angesprochen wird. Also praktisch so eine Art, so eine technische Anleitung, damit meine Anwendung automatisch erkennen kann, wie jetzt die andere Seite angesprochen werden will. Das Problem ist einfach das, dass für OAuth eigentlich eben dieser Consumer Key und der Consumer Secret Key gebraucht wird und der nicht automatisch angefragt werden kann. Das heißt, da muss immer ein Entwickler bei Google oder sonstigen OAuth Gegenstellen nachfragen und sich eben einen erstellen lassen.
Muss jemand sich anmelden. Deswegen,
genau. Deswegen gibt es einen Bereich in dieser Auto-Discovery, der eben beschreibt, ob so eine Anmeldung notwendig ist und wo ich die machen kann. Das hilft mir erstmal nicht viel, weil dann erstmal ein Entwickler hingehen muss, aber ich kann zumindest dem Benutzer, der das gerade ausprobiert, sagen, okay, es geht nicht. Es muss erstmal jemand von uns noch Kontakt mit denen aufnehmen. Der zweite Punkt ist, es gibt auch die Möglichkeit, OAuth so zu implementieren, dass es eben einen Standardbenutzer gibt, der praktisch auf der anderen Seite anfragen kann. Das heißt, kein Consumer Key und Consumer Secret Key, sondern einen einzigen Consumer Key, der für alles funktioniert.
Das ist zum Beispiel leer dann, glaube ich, ne?
Wie bitte?
Das Secret ist dann, glaube ich, leer, ne? Einfach leer.
Genau. Genau, das ist dann praktisch nur der Consumer Key. Der ist bei Plaxo zum Beispiel anonymous. Also wenn man die testweise mal die API ansprechen will, kann man das mit dem Benutzer anonymous mal ausprobieren. Ich kann daher auch mal einen Beispiel-Link reinmachen. Da sieht man schön, was hin und her geht. Da gibt es eben auch die Möglichkeit, in dieser Auto-Discovery eben zu sagen, okay, es gibt bei uns so einen Standardbenutzer und der heißt so und so. Das wäre dann eben die einzige Möglichkeit, das vollautomatisiert ablaufen zu lassen. Mhm. Weiter sagt eben die Auto-Discovery, welche URLs angesprochen werden müssen, also wo kriege ich meinen Request-Token her, wo muss ich mich später authentifizieren, also wo muss ich sagen, wer ich bin und wo bekommt dann, falls alles richtig gelaufen ist, meine Applikation den Access-Token her. Genau. Das ist alles praktisch in dieser Auto-Discovery drin. Und
genau, das einzige Problem ist, glaube ich, dass man die URL noch wissen muss, wo man denn die Discovery machen kann.
Genau. Das ist eine Sache, die mich sehr ärgert, weil die meisten Anbieter von irgendwelchen Adressbüchern oder sonstigem, die das Ganze eben mit OAuth schützen, die den Pfad zu dieser Autoerkennung, zu dieser Inhaltsangabe so verstecken, dass man ihn eh überhaupt nicht findet. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil prinzipiell besteht die Möglichkeit, das auf jeder Seite zu implementieren und eigentlich den Idealschritt, das auf der Profilseite des Benutzers zu verlinken, machen die allerwenigsten. Weil eigentlich der Benutzer, wenn er eben sein Adressbuch von einer Community abfragen will, die nicht direkt hinterlegt ist, die einzige URL, die er wirklich aus dem Kopf kennt, ist entweder seine Profil-URL oder natürlich die Standard-URL, also Plaxo oder eben seine Plaxo-Profil-URL. Und auf den Seiten ist leider in den wenigsten Fällen diese Auto-Discovery.
Ich glaube, das ist so generell das Problem eigentlich. Das haben wir auch in der Data Portability Gruppe oft diskutiert, wo man überhaupt weiß, welche Services ein Dienst anbietet, also eine Website anbietet. Weil es gibt ja da diverse, oder sagen wir mal, welche Services ein Benutzer überhaupt hat. Also hat der einen Flickr-Account, hat der, was weiß ich, sein Adressbuch irgendwie, dass man das alles irgendwo auflisten kann, sodass ein Dienst, der, wo er sich nur anmeldet, das alles dann wieder abfragen kann und eventuell dann über OAuth dann auch Zugriff auf diese Daten bekommen kann.
Und das Einzige, was man halt noch hoffen kann, ist, dass das eben noch in den Kinderschuhen steckt und dass da eben noch Erfahrungswerte gesammelt werden müssen und sich das in Zukunft noch bessern wird.
Ja, vielleicht erklären wir noch das Format, was für die Discovery benutzt wird hier. Das ist im Prinzip ein einfaches XML-Format, nennt sich XRDS Simple. Und sagen wir mal, das hat eigentlich auch erst seit einem Jahr, wo das, oder nicht mal seit einem Jahr, wo halt das eben für die Discovery vorgeschlagen worden ist, hat das so ein bisschen, ist ein bisschen mehr publik geworden und wird auch vielleicht hier und da mehr diskutiert. Und das ist eigentlich relativ einfach, weil es im Prinzip immer nur sagt, hier ist ein Service vom Typ sowieso und die werden auch über eine URL dann definiert und diese Service findest du unter folgende URL und da kann man noch mehrere angeben mit Prioritäten, sodass man da raussuchen kann, welchen Service man jetzt selbst unterstützt und kann sich dann raussuchen, welchen, dass es dann eben funktioniert. Aber die Sache ist halt, dass es irgendwie sehr verteilt ist, wo das eingesetzt wird. Also einmal wird es bei OpenID selbst benutzt. Dort dient es dazu, um rauszufinden, wo eben jetzt der OpenID-Server eigentlich liegt, auf welcher URL. Und eben ja bei OAuth jetzt eben auch, um rauszufinden, wo die URLs für bestimmte, für Access-Token, Request-Token und so weiter sind. Aber man kann natürlich noch viel weiter gehen und könnte auch sagen, dass man da eben sagt, hier ist mein Adressbuch und das liegt unter dieser URL. Und wenn man das für einen Benutzer alles in so einer Datei zusammenfügt, also ein relativ einfaches XML eben, und das für den Benutzer dann abspeichert und man irgendeine Möglichkeit hat, für einen Benutzer rauszufinden, wo das denn liegt, das kann zum Beispiel auch direkt in dieser OpenID-Discovery mit drin sein, dass man eben da nicht nur reinschreibt, wo der OpenID-Server liegt, sondern auch noch, wo mein, also entweder direkt die Services oder auch irgendein Link, wo dann meine Service-Datei liegt. Dann hätte man mehr Möglichkeiten rauszufinden, direkt, welche weiteren Services man kontaktieren kann. Und da kann natürlich auch drin stehen, unterstützt OAuth und die OAuth-Discovery-URL ist die und die für diesen Service. Aber dazu sollten wir vielleicht mal eine eigene Sendung machen, wie man nachher all diese ganzen Standards und Komponenten nachher zusammenbekommt.
Genau.
Und, aber es ist auf jeden Fall, ist auch alles sehr im Fluss, muss man sagen. Also Aaron Hammerler-Huff, der das, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, aber sagen wir jetzt mal, der ja die OAuth-Spezifikation geschrieben hat, wie gesagt, mit vielen Leuten zusammen, und der auch die Discovery-Spezifikation geschrieben hat, der ist ja gerade dabei, die Discovery-Spezifikation nochmal ein bisschen umzubauen, weil er jetzt nicht so ganz zufrieden damit war. Er inzwischen arbeitet auch bei Yahoo und die sind jetzt mit so manchen Details auch nicht so zufrieden, weil sich das so in der, sagen wir mal, im Realfall von so einer Website, die viel Traffic hat, manches Detail nicht so funktioniert, eben weil man dazu noch irgendeinen Header einfügen muss oder irgendeine weitere paar Bytes mehr eben in so ein HTML-Dokument, und bei Yahoo, da zählt halt jedes Byte und deswegen tut man das eben nicht und deswegen wird das ein bisschen angepasst, sodass es auch im Prinzip konformer ist mit HTTP und anderen World Wide Web Standards.
Ja, also dieses XADS Simple ist eben auch speziell für OpenID entwickelt worden, also das Yahoo-Format, also das OpenID-Format, was es vorher gibt, ist ein bisschen abgewandelt. Also das ist das normale XRDS. Ist praktisch genau, ist was, aber, was aus dieser OpenID-Geschichte rausgeht.
Genau, du ist hast gesagt, dass es für OpenID entwickelt worden ist, für OAuth. Also Simple ist für OAuth entwickelt worden.
Ah ja, meinte ich, sorry. Das XRDS Simple ist für extra für OAuth entwickelt worden und kommt eben aus dem XRDS-Format oder dem YADIS-Format, was eben die OpenID-Discovery verwendet hat und ist auch kompatibel, es lässt sich eben dann auch mischen. Ja.
Genau, und das neue Format, was er jetzt, wo er dran arbeitet, das soll dann natürlich auch rückwärtskompatibel sein, sodass man nicht nachher alles wieder umändern muss. Was, glaube ich, ganz gut ist.
Ja. Nochmal zur Notwendigkeit von diesem XRDS Simple. Es ist eben, wie man jetzt wahrscheinlich hört, doch eine recht komplexe Sache. Also alles, worum es geht, OpenID, OAuth und diese ganzen APIs sind recht komplexe Sachen, von denen der Endbenutzer so wenig wie möglich mitbekommen sollte. Und deswegen ist es eben recht, also sollte es eben so einfach wie möglich gemacht werden, dass der Benutzer eben nur seine Profil-URL angibt und alles andere das System möglichst automatisch findet. Und das ist eben genau der Punkt, warum diese Auto-Discovery ein zentraler Punkt in diesem sogenannten Open Stack, den wir in der ersten Folge auch mal angesprochen haben, ist, um es eben den Benutzern so einfach wie möglich zu gestalten, ihre Adressbücher zu importieren, ihre OpenID zu verwenden und so weiter und so fort.
Genau, natürlich muss man auch sagen, für den Programmierer ist es jetzt auch nicht unbedingt einfach, all diese Standards sich anzuschauen. Also ich merke es ja selbst, irgendwann war ich mal komplett raus und da wieder reinzukommen, ist dann schon ein bisschen mehr Akt. Vor allem, wenn man vielleicht die Standards noch mehr im Detail mal untersuchen will. Und ich meine, OpenID, die Spezifikation ist ja schon ein bisschen mehr.
Genau, also nicht nur für den Endanwender schwierig, ja, sondern auch für uns.
Genau. Also einen Link wollte ich noch empfehlen, auch für OpenID. Es gibt noch das OpenID-Buch, openidbook.com. Da steht, glaube ich, einiges drin. Das ist ein PDF, kann man aber auch käuflich erwerben. Und da steht es, glaube ich, einmal so grob drin, wie es funktioniert. Aber wer es dann ganz genau wissen will, für den steht es dann auch, ich denke, relativ gut erklärt, auch nochmal drin und alle Erweiterungen und was weiß ich, was es da noch gibt. Ja, und ja, ich glaube, damit kommen wir dann auch zum Ende unserer dritten Folge. Ja, soweit du nicht noch was hinzufügen willst.
Nö, also ich hätte höchstens noch ein paar Links, die ich dann einfach ins Wiki reinschreibe, für eher etwas technisch interessierte Zuhörer. Mhm. Also es gibt von Google so eine Art Sandbox, wo man eben mal ausprobieren kann, wie OAuth funktioniert oder OAuth. Da sieht man auch schön, was hin und her geschickt wird. Und braucht auch eigentlich nicht so viel von OAuth zu wissen, um es auszuprobieren. Dann gibt es von Plaxo eben noch so eine Sandbox, um seine Portable Contacts ab, also seine Kontakte anzusprechen, wo auch der OAuth-Mechanismus eben verwendet wird. Und die zwei Links würde ich dann einfach mal ins Wiki posten.
Genau, bei MySpace gibt es auch noch so ein, sagen wir mal so ein Rechentool im Prinzip, wo man all seine Daten eintragen kann in so ein Formular und dann sieht man im Prinzip nachher, was für ein Request rauskommen sollte, weil das hat mir gut geholfen, als ich meine Implementierung da gemacht habe, um zu sehen, wo ich denn irgendwas falsch hingeschrieben habe anscheinend.
Ah, okay. Der rechnet dann praktisch die Tokens aus.
Genau, also Signatur ist ja das hauptsächlich das Problem, was da ausgerechnet werden muss. Und von auf Aarons Blog universe.com, glaube ich, da gab es auch noch ein paar Infos zu Discovery, wo das erklärt wird, auch ein Beispiel wie OAuth.
Aber sehr technisch. Also dieser Discovery-Link ist, der Bericht ist sehr technisch, aber er beschreibt wirklich sehr gut und sehr simpel diesen OAuth-Ablauf nochmal, ja.
Ja, aber er hat ja auch was drin, wo man so ein bisschen sieht, wie OAuth aussieht mit ein paar Screenshots oder sowas. Genau. Wobei man das natürlich inzwischen, das war ja damals, als noch keiner es implementiert hat, inzwischen kann man natürlich einfach irgendwo hingehen und das selbst ausprobieren. Genau. Da können wir vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, wo man das, wo man mal draufgehen kann und wo man mal gucken kann, wo OAuth hintersteckt. Und da sieht man dann auch, dass man über all das, über das wir jetzt zum Schluss gesprochen haben, eigentlich gar nichts wissen muss, sondern im Prinzip nur Ja sagen, Ja klicken muss.
Genau. Einmal ja klicken.
Genau. Was mich übrigens noch zu einer anderen Problematik führt, ist, dass man bei OAuth, wenn ich dahin delegiert werde, zum Beispiel bei Yahoo, da kann ich dann auswählen irgendwie aus dann, glaube ich, 4 Services, worauf ich denn jetzt Zugriff gewähre für den Service, der anfragt. Und da sehe ich aber auch so ein bisschen das Problem, dass im Prinzip der Service Provider gar nicht weiß, welche Services der Consumer eigentlich jetzt haben will. Und da fehlt für mich so ein bisschen noch so ein bisschen Info, die da rübergeschickt werden könnte, um wirklich zu sagen, ich brauche nur da und da drauf Zugriff.
Das löst Google recht schön. Google hat, also die OAuth-Spezifikation ist ja so, dass man auch beliebige Parameter noch hinten mit dranhängen kann, also nicht nur die Tokens, die notwendig sind, sondern eben auch noch Parameter, die entweder die andere Stelle braucht oder die ich irgendwann noch später brauche. Und Google hat eben als Pflichtparameter, die immer übergeben muss, den Service, den man später ansprechen muss. Also Google trennt bei der Autorisierung der APIs auch direkt zwischen den unterschiedlichen APIs.
Okay, aber es ist dann nicht standardisiert, das ist vielleicht ein bisschen das Problem. Das können wir wieder mit irgendwelchen Service-URLs machen, die man da umherschickt. Also Yahoo macht das im Übrigen auch, dass sie da auch noch ein paar zusätzliche Felder zurückschicken, zum Beispiel, wo man dann hindirekten muss oder ähnliches. Gut, aber da ist, glaube ich, noch ein bisschen was, auf jeden Fall, was verbessert werden kann.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuhören und warte ja immer noch auf einen Skype-Kommentar, den wir mal hier spielen könnten. Oder es sind schon 1000 eingegangen und ich habe sie nicht bemerkt, aber ich glaube nicht. Ich gucke da gerade mal. Nein, da ist leider nichts. Also, wenn ihr hier einen Kommentar hinterlassen wollt, dann kontaktiert einfach Open Web Podcast auf Skype und ruft den an. Und dort gibt es einen AB und dort könnt ihr einfach drauf sprechen, was euch auf dem Herzen liegt und wir würden es dann auch spielen und auch darauf antworten, um so ein bisschen mehr Interaktivität hier reinzubekommen. Weil darum geht es ja im Web 2.0, dass man mehr miteinander spricht als einer zu vielen.
Genau. Und halt auch nochmal Feedback, wann wir zu technisch werden, was wir vielleicht nochmal erklären sollen. Wir können ja dann auch gerne nochmal eine OAuth-Folge machen, wie wir jetzt zum Beispiel auch nochmal eine Open-ID-Folge machen, weil es sind auch sehr komplexe Themen und es ist auch schwierig für uns, das eben rüberzubringen. Deswegen ist es sehr gut, auch mal Feedback zu haben, welcher Punkt war jetzt noch unverständlich, wo müssen wir noch was nachreichen, dass wir auch ein bisschen ein Gespür dafür finden.
Genau, vielleicht auch noch interessant zu wissen, ob wir vielleicht besser, wenn wir halt technischer werden später, ob das besser eine andere Folge soll oder ob es auch okay ist, wenn wir sagen am Anfang ein bisschen einführend was erzählen und nachher ein bisschen was für die Geeks sozusagen haben.
Genau.
Genau, und der Carsten fragt gerade noch, ob wir mal eine X ADS Simple Sendung machen. Simple Sendung können wir natürlich machen.
Genau, macht definitiv Sinn. Also zum einen mal, weil es, wie schon erwähnt wurde, die Auto-Discovery recht wichtig ist, um dem Benutzer so viel Wissen wie möglich abzunehmen. Also dass er über diese ganzen Geschichten, die im Hintergrund ablaufen, eigentlich keine Ahnung haben muss. Mhm. Und zum zweiten, wie Christian erwähnt hat, es eben ja zu noch sehr viel mehr Sachen genutzt werden kann, in dieser, ja, es in der Data Portability Group wurde eben zeitweise das eben als Service Discovery mal angedacht, um eben nicht nur diese ganzen APIs zu erwähnen, sondern auch zu sagen, wo habe ich Profilseiten, wo habe ich, was weiß ich, E-Mail-Dienste, wo sind vielleicht irgendwelche Microformats, was auch demnächst noch ein Thema ist, von mir hinterlegt und so weiter und so fort.
Da sollen wir vielleicht darauf warten, wenn Aaron da seine Revision des Ganzen vorgelegt hat. Dass er wollte irgendeinen Draft, glaube ich, bis zum 1. Dezember fertig haben. Also würde ich sagen, machen wir irgendwann im Dezember mal eine Folge dazu. Weil ja, wie du sagst, im Prinzip das, sagen wir mal, grundlegend fast ist für alles Weitere, um das zusammenzuhalten, wenn es denn darauf hinausläuft. Im Übrigen bei DISO, glaube ich, hat man das auch noch erwähnt. Ich glaube, Chris Messina ist da auch ein Befürworter, das für Service Discovery zu benutzen.
Genau. Noch kurz Werbung zu den folgenden Podcasts. Also der nächste wird nochmal über OpenID gehen, ein bisschen technischer sein. Dann wollten wir noch was zu Microformats machen. Ja, genau, und damit. Weiter haben wir erstmal noch nicht geplant. Also falls jemand noch Vorschläge hat, was demnächst Sinn machen würde, gerne ins Wiki schreiben oder eben zu den zwei Themen, die ich gerade erwähnt habe, auch gerne noch was ins Wiki schreiben, dass wir direkt drauf eingehen können.
Genau, XADS sehe ich auch gerade, steht ja auch schon drin. Wobei ich mir immer nicht sicher bin, ob das für Dummies so wirklich dann ist. Da gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sagen, außer dass es eine Liste von Services ist.
Ja, also aber da müssen wir wahrscheinlich mehr ins Detail gehen.
Genau, ja. Da können wir mal gucken. Auf jeden Fall, es gibt ja eine Themensammlung, da einfach noch reinschreiben, was ihr wissen wollt, und dann machen wir demnächst eine Sendung dazu.
Genau.
Sonst sind wir irgendwann fertig, das wollen wir auch nicht.
Genau.
Okay, ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören, und wie gesagt, ihr findet diesen Podcast wie immer unter openweb-podcast.de, ein Mixed-Netzwerk, da könnt ihr euch eintragen, anmelden und mit allen Freunden werden und natürlich gern auch im Wiki mitarbeiten. Und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche auch erfahren, was beim Meetup in Berlin los war.
Genau.
Wenn er noch reingeschaltet hätte. Okay, dann sage ich mal bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.